Guten Morgen. Ich bete auch nochmal mit uns. Gott, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass wir tatsächlich hier sind, weil wir erwarten, dass du hier bist. Dass wir erwarten, dass du in unser Leben hineinsprichst. Und ich möchte dich bitten, dass du das schon getan hast. Danke dafür, dass du Menschen schon angerührt hast. Und ich möchte dich in diesem Moment einfach auch bitten, da wo Gebrechen sind, da wo Menschen krank sind, ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Heilung hineinkommst. Da wo Menschen wirklich von Schmerzen geplagt sind, dass du jetzt in diesem Moment Gesundheit schenkst. Und ich danke dir dafür, dass wir auch daran glauben dürfen, dass du heilen willst. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der den Plan gestalten möchte für unser Leben. Und ich bitte dich, dass auch dieser Sonntagmorgen dazu dient, dass wir nicht nur dir die Ehre geben, sondern dass auch du uns dienst, dass du etwas in unser Leben hineinsprichst. Und ich bitte dich für offene Herzen, ich bitte dich darum, dass dein Heiliger Geist wie ich an uns arbeiten kann, dass wir offen sind und auf deine Worte verstehen. Und dass ich irgendwie in der Lage bin, das auch weiterzugeben. Amen. Bevor wir mit unserer Predigtreihe weitermachen, möchte ich auf eine Sache noch hinweisen. Und zwar, vielleicht kann das Beamer-Team einmal selber weiterklicken, haben wir seit neuestem so Gebetskarten. Die findet ihr vorne beim Eingang. Dort, da stehen ja ganz viele Flyer rum, da findet ihr auch diese Gebetskarte. Und wenn ihr die anschaut, dann sieht man hinten drauf oder auch vorne drauf, dass da drauf steht Dank und Fürbitte. Und wir haben uns überlegt, wir würden das gerne einführen, zu sagen, okay, da wo Leute etwas mit Gott erlebt haben, dass sie uns das kurz auf diese Karte draufschreiben, das draußen in den Briefkasten werfen, das sammeln wir dann auf unserem Schreibtisch und möchten das peu à peu auch immer wieder in die Gottesdienste reinbringen. Vielleicht nicht alles, aber da, wo es einfach passt, wo wir sagen, hey, das ist eine Ermutigung, da möchten wir das mit der ganzen Gemeinde teilen. Und andererseits auch zu sagen, okay, da, wo Menschen Gebetsanliegen haben, was sie auch mit der ganzen Gemeinde teilen möchten, sagen, hey, da brauche ich echt Unterstützung, also Fürbitte, auch das könnt ihr gerne damit draufschreiben. Und auch da werden wir immer wieder Einzelne rausziehen und auch hier im Gottesdienst dann gemeinsam dafür beten, dass wir als ganze Gemeinde für Dinge einstehen, weil wir glauben, dass auch da einfach eine Kraft drin ist, gemeinsam für Sachen einzustehen und dass sich dort Dinge bewegen. Also nutzt das gerne. Man muss keinen Namen draufschreiben, könnt ihr aber gerne. Das heißt, geht auch alles anonym. Und wenn ihr es gemacht habt, draußen in den Briefkasten werfen. Okay. Wir sind in einer Predigtreihe, die da heißt Lifehacks. So, und Lifehacks, auf Deutsch Lebenskniffe, sind so Dinge, die das Leben vereinfachen sollen. Das Leben ein bisschen weniger kompliziert oder in diesem Fall, ich habe mal einen rausgesucht, auch sicherer machen sollen. Es ist ja bald Sommerurlaubszeit, so noch 2,5 Wochen sind es, glaube ich, bis zu den Sommerferien. Und wenn ihr an den Strand fahrt und wieder nicht wisst, wohin mit meiner Geldbörse, wohin mit meinem Schlüssel, ihr nehmt einfach so Sonnencreme, schneidet das auf, natürlich vorher auszuhören, Schüssel rein und ihr seid sicher im Urlaub. Seitdem das im Internet kursiert, werden alle Sonnencremes am Strand geklaut. Nein, wir möchten natürlich, wir sind im Buch der Sprüche, ein Buch in der Bibel mit vielen Lebensweisheiten drin. Ein Buch, was unter anderem Salomo mitgeschrieben hat, aber auch andere weise Leute, wo ganz, ganz viele Lebenskniffe drin sind. Und es ist aus der Perspektive geschrieben von älteren Menschen an jüngere Menschen. Dinge, die ich weitergeben kann. Und da sind ganz viele Sätze aneinandergereiht, manchmal kluge Sätze, manchmal sehr lustige Sätze, manchmal rätselhaft, manchmal bildhaft, sehr eindrücklich. Und da befinden wir uns gerade drin. Und heute wollen wir uns einen weiteren Lebenskniff anschauen. Und den fände ich richtig genial. Da habe ich mich richtig drauf gefreut, weil das ist etwas, mit diesem Lebenskniff verbinde ich etwas, was ich tatsächlich auch meinem Sohn unbedingt mitgeben will. Also die Sprüche sind ja ein bisschen aus der Perspektive geschrieben. Ein Älterer gibt etwas an einen Jüngeren weiter. Ein Vater sagt etwas seinem Sohn. Lieber Sohn, achte auf deine Zukunft, wie du da und damit umgehst. Und dieser Lebenskniff, den habe ich noch gar nicht in den Sprüchen gelesen, da habe ich gedacht, doch das ist etwas, das möchte ich meinem Sohn mitgeben, weil das so viel in meinem Denken verändern kann, weil es nicht nur einen Lebensbereich betrifft, sondern sozusagen so ein Meta-Lebenskniff ist. Ja? Also etwas, was in alle Bereiche deines Lebens hineinreicht, wie man lebt und wie man Dinge bewegen kann. Und als ich vor, keine Ahnung, 7, 8 Jahren darauf gestoßen bin und das so ein bisschen verstanden habe, ich sage nicht, dass ich es komplett verstanden habe, aber das hat meinem Leben eine ganz andere Dynamik gegeben. Da ist was ganz Neues hineingekommen und deswegen freue ich mich drauf, euch daran teilhaben zu lassen. Es gibt ja die Theorie des Schmetterlingseffekts. Und er sagt, also da ist ein Schmetterling irgendwo im Urwald in Brasilien und wenn der einmal mit den Flügeln schlägt, dann könnte das einen Tornado in Texas auslösen. Ja, da gab es schlaue Mathematiker, natürlich schlaue Mathematiker. Und die haben das berechnet und geguckt, okay, wie sind eigentlich Wetterverhältnisse, was können kleine Dinge tatsächlich in ihrer Multiplikation alles bewirken. Und jetzt will ich nicht übers Wetter sprechen und auch nicht über Schmetterlinge, dafür wäre ich der Falsche, aber ich möchte, dass ihr mich versteht oder dass das ein Bild nehmen, dass ihr versteht, wenn ich sage, dieser Lifehack, in dem steckt tatsächlich das Potenzial, einen positiven Tornado in deinem Leben auszulösen. Okay? Obwohl das so eine Kleinigkeit ist, die man vielleicht beginnt anzustoßen, könnte es eine riesige Welle in deinem Leben auslösen. Das Thema heute heißt die Initiative ergreifen. Und wenn ich gleich zu dem Bibelvers komme, dann denkst du, what? Das ist mein Lieblingsbibelvers für meine Schüler gewesen. Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Also allein dieser Satz, ne, ist super. Wer hat das schon mal gemacht? Ich habe mir gestern extra noch mal Ameisen angeschaut, die liefen da draußen rum. Süße Tierchen, solange man sie nicht im Haus hat. Und wahrscheinlich die meisten haben es im Bio-Unterricht auch mal gehabt. Also wenn man sich Ameisen anschaut, diese Tiere können wirklich Krasses machen. Also die können bis zum 100-fachen ihres eigenen Körpergewichtes tragen. Also versuch du mal einen Elefant irgendwie zu bewegen. Geht nicht. Unglaublich. Dann gibt es, habe ich gelesen, eine Tropenameise, die lebt in Bambushalmen. Und in Bambushalmen, die sind oben offen und wenn es nun regnet, passiert was? Es gibt Hochwasser. Und das ist doof für die Ameise. Aber die Ameise, die hat einen Trick. Die macht nämlich, dann rennt sie nach draußen und spuckt es wieder aus. Um einen Regentropfen rauszukriegen, brauchst du ungefähr 30 bis 60 Ameisen oder eine Ameise muss 30 bis 60 Mal laufen. Aber sie macht es, weil sie steht vor einem riesigen Problem und sagt nicht, ah, Mist, ich suche mir einen anderen Wohnort oder dann ersaufe ich halt. Die äußeren Umstände sind so, sondern sie sagt, ich gehe das Problem an, ich finde eine Lösung und wenn es mich richtig was kostet, ich mache das. Und deswegen sind Ameisen echt krasse Tierchen, die begeisternd sind. Aber lesen wir mal weiter. Sie, die Ameisen, die keinen Anführer, Aufseher und Gebieter hat, sie bereitet im Sommer ihr Brot, sammelt in der Ernte ihre Nahrung. Bis wann, du Fauler, willst du noch liegen? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Noch ein wenig Schlaf, noch ein wenig Schlummer, noch ein wenig Hände falten, um auszuruhen. Dann wird die Armut dich überfallen wie ein Wegelagerer und die Not über dich hereinbrechen wie ein bewaffneter Räuber. Also ich meine, das, was die Ameise macht, sie kümmert sich um ihre Nahrung. Also sie hat immer so vor Augen, oh, ich brauche Fressen, ich brauche Fressen, ich brauche Fressen. Also arbeite ich entsprechend und hole mir die Dinge für mein Leben. Das klingt ja nun erstmal ganz vernünftig. Da wären wir auch mit unserem menschlichen Verstand drauf gekommen. Dafür müssen wir uns noch gar nicht die Ameise anschauen. Würden wir alle sagen, okay, es gibt ein Problem, also brauchst du eine Lösung. So gehen wir doch häufig durchs Leben. Würden wir im ersten Moment denken. Tun wir auch in vielen Bereichen, aber die Wahrheit ist, das, was so naheliegend klingt, wird von uns viel zu selten tatsächlich umgesetzt. Es ist nämlich viel einfacher, einfach da zu sitzen und über die Ungerechtigkeit der Welt und die überwältigende Herausforderung des Lebens zu klagen. Warum die Initiative ergreifen und unsere Probleme anpacken, wenn wir doch anderen, unseren Eltern, dem Lehrer, meinen Mitschülern, meinen Mitstudenten, dem blöden Professor, meinem Arbeitskollegen, meinem Chef, der Gesellschaft, der Regierung oder Gott die Schuld in die Schuhe schieben können. Der andere ist doch schuld. Ich kann da doch gar nichts dran ändern. Oder sich zurücklehnen und zu glauben, ach, irgendwann passiert das von selbst. Irgendwann wird mein Leben von alleine besser. Passiert halt. Irgendwann kommt der Tag und an diesem Tag wird auf wunderbare Weise wird es passieren, dass ich morgens früh aufstehe. Einfach so kommt dieser Tag. Da warte ich schon drauf. Ich werde anfangen, Dinge rechtzeitig zu erledigen. Ich werde es schaffen, meinen Terminkalender irgendwie in den Griff zu kriegen und das passiert einfach so. Ich werde aufhören, meine Zeit zu verschwenden, mein Leben irgendwie sinnvoll zu gestalten. meine Ehe wird bestimmt irgendwann auf einmal besser. Und ich werde auch irgendwann irgendwie Freunde finden. Meine Kinder werden irgendwann aufhören, Blödsinn zu machen. Ich bete darum. Mein Stoffwechsel wird sich von heute auf morgen irgendwann ändern und der kann dann gar nicht mehr anders, als das ganze Fett zu verbrennen, sodass es nur noch so dahin schmilzt. Einfach so. Eines Tages wird das doch hoffentlich irgendwie passieren. Und da mag man jetzt drüber schmunzeln und vielleicht ist es ein bisschen karikiert, aber wenn ich in mein Leben schaue oder wenn ich mich umschaue, dann ist es etwas, wo wir doch das eine oder andere Mal so leben. Eines Tages wird es einfach irgendwie passieren. Ausnahmen bestätigen die Regel, mag so sein. Aber das, was wir in unserem Leben eigentlich beobachten können, ist, dass die natürliche Fließrichtung unseres Lebens abwärts ist. Wenn du nichts machst, geht es abwärts. Wenn du etwas tust, geht es aufwärts. Das ist genau wie bei einem Reifen. Wenn du einen Reifen hast, den kannst du aufpumpen und dann wartest du ein paar Monate und dann wird er irgendwann platt sein, weil ein Reifen verliert Luft, ganz ohne mein Zutun. Und im Leben ist es ähnlich, das pumpt sich nicht von alleine auf. Das braucht ein bisschen Anstrengung. So, wenn man die Bibelverse liest, dann würde ich mal behaupten, die meisten von uns stehen morgens auf, gehen zur Arbeit oder vielleicht auch nachmittags zur Arbeit oder Ähnliches. Und keiner von uns würde sich wirklich gern als faul bezeichnen lassen. Also wenn du zu mir kommst nach dem Gottesdienst und sagst, ah Jürgen, du bist so faul, dann würde ich aber auch sagen, nein, da möchte ich mich gerne von distanzieren. Das möchte ich nicht auf mir sitzen lassen. Aber das Interessante ist, in den Sprüchen gibt es noch 19 weitere Verse, wo es um faule Menschen geht. Und ich meine, gut, gerade wir Deutschen, ne? Hey, wir sind doch echt nicht faul. Also die Sprüche sind sicherlich nicht für uns da reingeschrieben worden. Wir sind eine Leistungsgesellschaft. Wir wissen, was wir bringen. Hey, arbeitsmäßig sind wir top, sind wir richtig gut. Erzähl uns nicht, dass wir faul seien. Aber ich glaube, in diesen Versen, auch wenn es hier zunächst um Arbeit und um Finanzen und sowas geht, ist die Ursache, die aber dahinter steht, eine ganz andere. Eine Ursache, die letztlich auch in anderen Lebensbereichen zur Geltung kommt, die Auswirkungen auf andere Lebensbereiche hat. Und um von dem Begriff Faulheit mal ein bisschen wegzukommen, weil man sich da nicht so gerne mit identifiziert, schwächen wir das mal ganz ein bisschen ab und reden über Trägheitsinseln. Habe ich irgendwo gelesen, fand ich ein nettes Wort, Trägheitsinseln. Ob wir wohl Trägheitsinseln in unserem Leben haben. Trägheitsinseln sind Bereiche in unserem Leben, die wir so dahin plätschern lassen. Also da gucken wir nicht so richtig drauf. Und entweder warten wir auf den Tag, dass sie vielleicht irgendwann mal besser werden, so von ganz alleine. Oder wir haben dort so Punkte drin in diesen Lebensbereichen, die zu einer Trägheitsinsel führen, die folgendermaßen gestaltet sein können. Aufschieberitis. Kennt ihr, ne? Ich schieb Dinge immer auf. Also so, ist es jetzt schlimm, Jürgen, willst du mir sagen, dass Aufschieben jetzt doof ist oder was? Nein, aber ich meine, ich kenne das selber. Ne? Als Student, jede Hausarbeit, die ich schreiben musste, mein Schreibtisch war vorher so sauber, so aufgeräumt, so ordentlich. Man schiebt Dinge auf, obwohl man eigentlich weiß, hey, die wären jetzt dran. Und Hausarbeit schreiben ist ja noch das kleine Ding, du hast irgendwann eine Frist, du musst es erledigen. Aber wie sieht es in anderen Lebensbereichen auf, wo du eigentlich weißt, dort wäre mal eine Entscheidung dran. Da wäre es dran, mal etwas zu verändern, aber ich schiebe das einfach vor mir her. Man sagt ja, das liebste Möbelstück des Teufels ist die lange Bank. Ho, ho. Was ist immer nah und doch nie da? Morgen. Aufschieben. Kennst du das? Der zweite Anhaltspunkt, um so Trägheitsinseln auf die Spur zu kommen, ist Ausreden. Da gibt es einen tollen Vers aus Sprüche 22. Da heißt es, ein fauler Mensch findet immer eine Entschuldigung. Er sagt, wenn ich hinausgehe, könnte ich auf der Straße einem Löwen begegnen und getötet werden. Ihr habt euch alle rausgewagt, das ist schon mal gut. Keine Angst vor Löwen. Aber wir erfinden, vielleicht gar nicht mit böser Absicht, aber immer wieder Ausreden, warum Dinge nicht gehen. Warum wir dieses oder jenes nicht angehen können. Warum wir das nicht machen können, weil die Umstände sind doch so. Und diese Leute, mit denen kannst du eh nicht reden oder die gucken mich eh doof an. Oder ich habe dieses und jenes nicht dafür, um es machen zu können. Wir haben häufig genug in unserem Leben. Und wo man drüber schmunzelt, Aber wenn wir in unser Leben hineinschauen, dann haben wir auch manchmal so einen imaginären Löwen vor der Haustür und wir sagen, nee, ich kann nicht raus, da ist ein Löwe. Statt zu sagen, ich gehe ihn jagen. Der dritte Anhaltspunkt ist der 9 von 10 Club. Im 9 von 10 Club sind die Menschen, die beschäftigt sind und 9 von 10 und in 9 von 10 ihrer Lebensbereiche geht es aufwärts. Ja? Also hey, guck mal, ich mache meine Arbeit, die mache ich richtig gut. Also da gebe ich immer 100%. Da bin ich auch erfolgreich und da haue ich richtig rein. Läuft doch gut, oder? Da geht's aufwärts. Ich engagiere mich noch in der Gemeinde, hey, und da übernehme ich Verantwortung, hey, da geht's doch aufwärts. Und meine Finanzen, die sind auch geordnet. Ja, ich habe super Work-Life-Balance und mache auch noch zwischendurch Sport und da bin ich richtig gut. Also entspann dich mal. Und dann gibt es aber diesen 10. Bereich deines Lebens, der vielleicht Familie heißt, wo du sagst, hey, komm, also was meine Kinder gerade machen, lass sie doch einfach laufen. Das wird schon irgendwie. Dieser eine Lebensbereich, ich bin in den anderen, bin ich so gut und so super unterwegs, den einen, den kann ich doch vernachlässigen. Herzlich willkommen im 9 von 10 Club. Gibt es in deinem Leben so Trägheitsinseln? Vielleicht so andersweise eine Idee? Ich habe mehrere gefunden, bei mir. Die gute Botschaft ist, es gibt ein Gegenmittel zu diesen Trägheitsinseln, zu dem die Luft aus meinem Leben geht raus in einzelnen Bereichen. Und das Gegenmittel heißt, schau auf die Ameise. Wenn wir Ameisen anschauen, dann stellt man fest, sie brauchen keine äußere Motivation. Sie brauchen, da steht, sie brauchen keinen Chef, sie brauchen keinen Antreiber, keinen Sklaventreiber, der sagt, komm, mach jetzt endlich. Keine äußere Motivation, sondern sie haben eine innere Motivation und wissen, hey, ich habe mein Ziel vor Augen. Ich brauche diese Nahrung in diesem Fall, sehr einfaches Beispiel. Aber ich habe mein Ziel vor Augen und da muss ich hin und da laufe ich drauf hin und das will ich erreichen. Und der zweite interessante Punkt ist bei den Ameisen, sie haben einen ziemlich genauen Plan, wie Dinge laufen. Also man kann sich beschäftigen mit den Wegen, die sie laufen. Da haben sie noch eine zweite Spur und all solche Geschichten. Und sie fangen nicht erst an, wenn sie Hunger im Bauch haben, loszulaufen, sondern sie haben einen Plan davon, wann sie die Dinge tun und wie sie die Dinge tun. Also kleine, durchdachte Tierchen. Und wenn wir das von diesem winzigen Insekt mal auf unsere Lebensbereiche übertragen, dann könnte man sagen, Menschen, die ein gelingendes Leben führen wollen, sind Menschen, die die Initiative ergreifen. Sie lassen ihr Leben nicht durch die äußeren Umstände bestimmen, sondern treffen bewusste Entscheidungen, um die Fließrichtung ihres Lebens zu beeinflussen. Ich lese es nochmal vor. Menschen, die ein gelingendes Leben führen wollen, sind Menschen, die die Initiative ergreifen. Sie lassen ihr Leben nicht durch die äußeren Umstände bestimmen, sondern treffen bewusste Entscheidungen, um die Fließrichtung ihres Lebens zu beeinflussen. Man könnte auch sagen, diese Menschen sind proaktiv. Sie nehmen die Dinge an. Proaktiv bedeutet, dass wir als Menschen selbst für unser Leben verantwortlich sind. Nicht die äußeren Umstände, die uns das ja häufig einreden oder wo wir häufig das Gefühl haben, durch die äußeren Umstände ist mein Leben eben so, wie es ist. Ich kann gar nicht anders. Menschen, die Initiative ergreifen, die proaktiv sind, leiten ihr Verhalten nicht von den gegebenen Bedingungen ab, sondern von den eigenen Entscheidungen, die sie treffen. Das Gegenteil sind reaktive Menschen. Die machen ihren Lebenswandel von den Gefühlen, von den Umständen, den Bedingungen und von ihrer Umwelt ab. Davon sind sie getrieben, von den äußeren Einflüssen oder von den Gefühlen, die entstehen. Du guckst mich böse an, also geht's mir auch schlecht. Wenn das Wetter gut ist, fühlen sie sich gut. Also kenne ich auch. Also man kriegt raus die letzten Wochen, hey Sonnenschein, du bist super drauf. Gestern einmal Regen. Da kann ich nicht mehr mit dem Fahrrad fahren. Also ich. Proaktive Menschen tragen ihr eigenes Wetter in sich. Da ist nicht das Wetter das Entscheidende. Und ich habe gesagt, ich will nicht über Wetter predigen, aber das ist ein schönes Beispiel an dem, was wahrscheinlich viele von uns nachvollziehen können. Ich habe mein eigenes Wetter und ob die Sonne scheint oder ob es regnet, ich kann meine Arbeit oder meine Beziehungen oder meine Freundschaften trotzdem entsprechend leben. Und das Gleiche ist mit dem sozialen Wetter. Bei reaktiven Menschen ist es so, wenn du mich gut behandelst, dann behandle ich dich auch gut. Dann bin ich auch nett zu dir. Und wenn du mich gut behandelst, dann fühle ich mich auch gut. Aber wenn du mich schlecht behandelst, dann werde ich entweder kontern oder ich ziehe mich in meine Schutzhöhle zurück und werde mich dort verbarrikadieren. Und bei proaktiven Menschen ist es so, und da hat Jan, glaube ich, auch schon mal drüber gepredigt, wenn dieser Impuls kommt, ja, du kannst mich auch trotzdem böse angucken, ob jemand proaktiv ist oder nicht, aber dann habe ich als Mensch im Gegensatz zu den Tieren die Möglichkeit, diesen Reiz aufzunehmen, du guckst mich böse an, nicht sofort drauf zu reagieren und zurückzupöbeln oder sonst irgendwas, sondern einen Moment innezuhalten und diesen Reiz zu nehmen und einzuordnen nach meinen Werten, nach dem, wie will ich eigentlich leben, wie möchte ich Beziehungen leben, wie möchte ich in meiner Arbeit machen und so weiter und so fort. Und dann darauf zu reagieren. Das heißt, ich nehme diesen Impuls und ordne ihn meinen Werten unter. Ich übernehme, weil ich weiß, ich habe Verantwortung für mein Leben. Du hast keine Verantwortung für mein Leben. Die trage ich alleine, die trage ich selber. Das Schöne ist, und der Schlüssel ist tatsächlich, Gott hat uns Menschen im Gegensatz zu den Tieren dazu in die Lage versetzt, uns selbst wahrzunehmen. Ja, du kannst über dein Leben reflektieren und überlegen, muss ich an dieser Stelle aggressiv werden? Muss ich an dieser Stelle tatsächlich so schlechte Gefühle haben? Und dazu zählt eben auch dieser Moment, da wirkt etwas auf mich ein Reiz, und ich muss nicht instinktiv darauf handeln. Wir haben ja auch Instinkte, aber wir sind nicht unsere Instinkte und wir müssen nicht so handeln. Ich habe ein sehr schönes Beispiel gelesen und das lese ich euch auch einfach mal vor. Da wird das schön deutlich. Da schreibt jemand, bei einem meiner Vorträge erhob sich plötzlich eine Frau unter den Zuhörern und begann aufgeregt zu reden. Es waren viele Leute da und als sich einige umdrehten und sie anstarrten, wurde ihr plötzlich klar, was sie da tat. Verlegen setzte sie sich wieder hin. Aber es schien ihr schwer zu fallen, sich zurückzuhalten und sie fing an, mit den Leuten neben sich zu sprechen. Sie schien sehr glücklich zu sein. Ich konnte kaum die nächste Pause abwarten, um herauszufinden, was geschehen war. Dann ging ich sofort zu ihr und fragte, ob sie bereit wäre, die anderen an ihrer Erfahrung teilhaben zu lassen. Sie können sich nicht vorstellen, was mit mir passiert ist, rief sie aus. Ich bin Krankenschwester bei einem sehr unglücklichen, sehr undankbaren Mann. Nichts ist ihm gut genug. Er zeigt niemals irgendwelche Anerkennung oder Dank. Dauernd kritisiert er an mir herum und findet an allem etwas auszusetzen. Dieser Mann hat mir das Leben schwer gemacht und ich lasse meine Frustration oft an meiner Familie aus. Die anderen Krankenschwestern empfinden das genauso. Wir wünschen uns fast, dass er abtritt. Und dass sie den Nerv hatten, sich da oben hinzustellen und zu behaupten, nichts könne mich verletzen, niemand könne mir ohne meine Zustimmung wehtun. Ich hätte selbst ein so erbärmliches, emotionales Leben gewählt. Nun, das konnte ich ihnen einfach nicht abkaufen. Aber ich dachte immer weiter darüber nach. Ich schaute tief in mich hinein und begann zu fragen, habe ich die Macht, meine Reaktion zu wählen? Als ich schließlich erkannte, dass ich sie sehr wohl habe, als ich die bittere Pille geschluckt und eingesehen hatte, dass ich mich dafür entschieden hatte, unglücklich zu sein, da erkannte ich, dass ich mich auch entscheiden könnte, es nicht zu sein. In dem Moment bin ich aufgestanden. Ich hatte das Gefühl, aus dem Gefängnis freizukommen. Ich wollte es in die ganze Welt hinausbrüllen. Ich bin frei. Ich bin raus aus dem Gefängnis. Ich werde mich nicht mehr davon kontrollieren lassen, wie mich jemand anderes behandelt. Das unterscheidet uns von den Tieren. Diese Möglichkeit, die Gott uns gegeben hat in unser Leben, uns selbst wahrzunehmen und nicht instinktiv handeln zu müssen, sondern die Initiative zu ergreifen. Und das ist jetzt ein Beispiel für einen Lebensbereich, aber das kannst du übertragen auf die vielen anderen Lebensbereiche, wo scheinbar die Umstände etwas mit dir machen, wie du zu sein hast, wie Dinge ablaufen, aber du eigentlich die Möglichkeit hast, darauf zu reagieren, nicht zu reagieren, sondern die Initiative zu ergreifen, damit Dinge eben anders laufen. Sie nicht einfach so passieren zu lassen. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich auch an diesem Punkt, an dem wir ehrlich sagen können, das, was ich heute bin, bin ich aufgrund meiner gestrigen Entscheidung. Ich trage Verantwortung für mein Leben, die kann ich nicht immer wegschieben. Und damit sage ich nicht, dass all das, was Menschen tun, alles egal ist und dass es keine schlimme Kindheit gab oder sonst irgendwas, das ist damit nicht weggeschoben. Aber ich habe die Fähigkeit, die Möglichkeit von Gott gegeben bekommen, entsprechend zu handeln. Gibt es in deinem Leben einen Bereich, wo die Fließrichtung eigentlich abwärts ist, weil du es einfach laufen lässt? Oder wo entweicht gerade so die Luft aus einem Teilbereich deines Lebens? Wo sind Ausreden oder wo schiebt man eigentlich Entscheidungen, die getroffen werden müssen, weg? Gespräche oder wo schiebt man Verantwortung vor sich her? Man schiebt es irgendwo auf die lange Bank. Oder wo empfindest du dich als Opfer der äußeren Umstände und sagst, hey, da kann ich gar nichts machen. Da bin ich gefangen, wie in einem Käfig, und da kann ich gar nicht raus. Ich kann nicht anders handeln. Und man sitzt irgendwie wie die Maus vor der Schlange, völlig regungslos und sagt, ich habe keine Möglichkeit, ich muss mich halt fressen lassen. Gebe ich mich halt meinem Schicksal hin. Auf der Arbeitswelt, wo alle mich mobben. Meine Ehe, die halt schlecht läuft, meine Frau, die ist so oder so, oder mein Mann, der ist so oder so, oder meine Freunde oder in meinem Hauskreis oder was weiß ich. Es ist halt so. Ich lass mich halt fressen. Nein, Gott hat dir etwas gegeben, dass du die Initiative ergreifen kannst. Zum Angriff übergehen. So die Maus auf die Schlange. Ich werde gleich ein paar Lebensbereiche nennen und vielleicht hörst du einfach mal an dich hinein. Wo klopft der Heilige Geist dir gerade auf die Schulter und sagt, weißt du was, da ist ein Lebensbereich, wo du dich selbst in diesen Käfig gesetzt hast, wo das gar nicht sein muss. Wo ich mir eigentlich wünsche, dass du die Initiative ergreifst und deinem Leben eine andere Fließrichtung gibst, dass es nicht mehr abwärts geht, sondern dass es aufwärts geht, weil du auch die Verantwortung dafür trägst. Und wo der Heilige Geist dich wirklich ermutigen möchte, ergreif die Initiative. Wie soll deine Ehe und deine Beziehung eigentlich aussehen? Wie sieht es in diesem Lebensbereich aus? Und ich habe in der Vorbereitung diesen Text gelesen, der zu mir gesprochen hat, wo Gott gesagt hat, ich tippe dir mal kurz auf die Schulter. Das, wo du scheinbar meinst, dass es rund läuft, aber du in Wirklichkeit gerade gar nicht investierst. Lieben gibt es in der Sprache aller fortschrittlichen Gesellschaften als Verb. Reaktive Menschen machen daraus ein Gefühl. Sie lassen sich von Gefühlen antreiben. Wenn unsere Gefühle unsere Handlungen kontrollieren, dann liegt das daran, dass wir unsere Verantwortung abgetreten und ihnen die Macht zu dieser Kontrolle überlassen haben. Proaktive Menschen machen aus Liebe ein Verb. Liebe ist etwas, was man tut. Die Opfer, die man bringt, das Geben. Wenn man etwas über die Liebe erfahren will, sollte man jene betrachten, die anderen Opfer bringen, auch wenn sie dafür keine Gegenliebe erhalten. Wenn sie Eltern sind, schauen sie die Liebe an, die sie für ihr Kind haben. Liebe ist ein Wert, der durch liebende Handlungen verwirklicht wird. Proaktive Menschen ordnen ihre Gefühle ihren Werten unter. Liebe, das Gefühl, kann man wiedergewinnen. Wie wünschst du dir, dass die Erziehung deiner Kinder läuft? Hast du ein Bild davon, wo du deine Kinder hin erziehen möchtest? Oder passiert es einfach, wo Gott sagt, ergreif die Initiative, weil das sind jetzt die Jahre, wo du deine Kinder prägen kannst? Wie sollte es auf deiner Arbeit aussehen, der du eigentlich Tag für Tag nachgehst? Ist es vielleicht Trott und ohne Sinnerfüllung? Ist es dran, dort eine Initiative zu ergreifen, egal wie alt du bist? Also ich sage nicht, ändere deinen Arbeitsplatz und hinterher kommst du zu mir und sagst, ist alles schiefgegangen. Ja, das habe ich nicht gesagt. Sondern spüre, ob der Heilige Geist dich antimmt und sagt, ob du dort die Initiative ergreifen sollst. Diese Schritte sind nicht immer leicht, sind meistens nicht leicht. Aber wir haben jemanden, der auf unserer Seite steht und uns die Kraft dazu gibt. Wie sieht deine Gottesbeziehung aus? Wie ist dort die Fließrichtung? Wächst diese Beziehung oder plätschert sie dahin? Wartest du auf den Tag, dass vielleicht kommt irgendwann mal ein Gottesdienst, der auch mich anspricht und dann wird alles gut? Oder irgendjemand wird mich mal ansprechen und mich begleiten und dann wird vielleicht meine Gottesbeziehung auch mal ganz aktiv und toll und keine Ahnung was. Nein, ergreif die Initiative, weil du trägst die Verantwortung für dein Leben. Und du trägst auch Verantwortung für deine Gottesbeziehung, wie sie aussieht. Warte nicht auf das Gefühl, wenn du mal wieder Bock darauf hast. Wie sieht es im Bereich der Finanzen aus? Wirst du großzügiger? Veränderst du dich mehr und mehr an das Bild Jesu, der großzügig ist, Jesus-ähnlicher zu werden, weil mein Umgang mit Geld ein Indikator für meine persönliche Reife ist? Das beschreibt die Bibel immer wieder. Wie sieht das eigentlich aus, großzügig zu sein? Tippt der Heilige Geist mir gerade auf die Schulter. Wie sieht es mit meinem Arbeitspensum aus? Wäre es mal dran, zu entspannen, endlich mal Sabbat zu machen? Weil die Welt eben nicht davon untergeht, wenn ich nicht meine 12, 14 Stunden, 16 Stunden am Tag arbeite. Und weil Gott sagt, hey, guck mal, fahr an der Stelle mal runter, pass mal auf deinen Körper auf und investier deine Zeit mal anders. Oder es ist genau andersrum. All die verschwendete Zeit vom Smartphone mit diesen ulkigen Spielen oder vor Hau mich tot, wo du das alles machen kannst, Zeit verschwenden. Es ist dran zu sagen, hey, ich nehme meine Zeit, das, was Gott mir geschenkt hat, jeden Tag neu und investiere es gewinnbringend, das, was Gott eigentlich mit mir vorhat. Es ist dran, den Satz zu überdenken, ich habe keine Zeit, was übrigens die größte Lüge ein schöner Lügensatz ist, ich habe keine Zeit, wir alle haben 24 Stunden am Tag, ist immer nur die Frage, wie teile ich es ein. Ich habe keine Zeit dafür, ist auch so eine Ausrede. Das ist eine Frage von Prioritäten. Ungesundes Essverhalten, was deinem Körper schädigt, zu sagen, es geht alles gerade gar nicht anders, weiß ich nicht, habe ich schon 1000 Mal versucht. Oder wann kam das letzte ermutigende Wort aus deinem Mund? Ich bin nun mal so. Ach so. Das klingt jetzt habe ich ja viele Lebensbereiche aufgelistet und das klingt nach so viel Anspruch, oh, ich soll wieder irgendwas leisten, ich soll wieder irgendwas tun. Nein, ich habe gesagt, spüre mal ab, wo der Heilige Geist dir auf die Schulter tippt und sagt, ergreif die Initiative. Ich habe gelernt, jede Predigt soll Zuspruch und Anspruch haben. Ja, Zuspruch, also Leute auferbauen, ermutigen und Anspruch auch, einen nächsten Schritt zu gehen. Und das klingt alles nach ganz, ganz viel Anspruch, was da auf einmal da kommt. Aber ich habe darüber nachgedacht, in Wirklichkeit ist es ein Zuspruch, weil es ist die Verheißung. Du hast die Möglichkeit, Veränderungen in dein Leben hineinzubringen. Du hast die Möglichkeit, die Fließrichtung zu ändern in diesen Lebensbereichen. Diese Möglichkeit hat Gott dir gegeben. Im Gegensatz zu den Tieren. Die Message ist, identifiziere den oder die Lebensbereiche, in denen die Fließrichtung abwärts ist und fang doch mal an, als ersten Schritt zu beschreiben, wie sollte es eigentlich sein? Wie könnte es eigentlich sein? So, wenn ich nicht weiß, wohin sich meine Ehe entwickeln soll, dann weiß ich auch nicht, wie der nächste Schritt aussieht. Dann kann ich zwar irgendwas machen, aber ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich ankomme. Setz doch mal klare Ziele. Wir sind häufig so, ja, ich möchte auch eine bessere Beziehung. Nein, so unklar. Wie wäre es denn mit, ich möchte die Bedürfnisse meines Partners kennen und darauf eingehen. Das ist so eine Zielsetzung. Und dann kann ich auch den ersten Schritt ableiten und sagen, ich mache mal wieder ein Date, wo ich zuhöre und nach den Bedürfnissen frage. Und dann zu sagen, ich mache den kleinstmöglichen nächsten Schritt. Aber die mache ich auch verbindlich fest. Wir überschätzen, was man in kurzer Zeit durch große Schritte erreichen kann. Ich habe mir letztens Fahrrad geholt, ich fahre sonst viel mit dem Auto. Aber jetzt habe ich in der Dienstbesprechung gesagt, es ist ein neues Zeitalter angebrochen oder sowas. Ja komm, vergiss es. Aber Gott hat es mir leicht gemacht, jeden Tag Sonnenschein und so. Wir unterschätzen diese kleinen Schritte. Die Band darf gerne schon mal nach vorne kommen. Aber was passiert wohl, wenn du morgens aufstehst und deinen Partner fragst, was kann ich dir heute Gutes tun? Weil Liebe ein Verb ist. Oder du zur Arbeit gehst und deinem immer muffligen Kollegen einen Kaffee mitbringst. Jan, also bring mir einen Kaffee mit. Jan versucht immer meinen Gesichtsausdruck zu lesen. Weil du dich entschieden hast, in dem Lebensbereich Leben mit meinen Arbeitskollegen die Initiative zu ergreifen. Nicht zu sagen, ah, läuft einfach so und der ist immer doof zu mir und ich will auch gar nicht mehr mit dem reden. sondern zu sagen, ich ergreife die Initiative, ich werde aktiv. So, was wird das für eine Auswirkung haben? Vielleicht wird er zum ersten Mal Danke sagen und zurücklächeln. Und was macht das dann mit dir? Könnte das so ein scheinbar unbedeutender Schmetterlingsschlag sein? So, ich tue diese Kleinigkeit und wir wissen gar nicht, was das am Ende auslöst. Ich habe das in der letzten Woche erlebt, dass jemand so einen kleinen Schmetterlingsschlag gemacht hat. Und letztlich hat es Auswirkungen im ersten Kreis auf 5 Leute, die eine neue Entscheidung getroffen haben. Und das wird sich multiplizieren, weil es Auswirkungen hat auf all die Familien, die dazu gehören. Dieser kleine Schmetterlingsschlag, der so viel verändern kann, wenn du sagst, ich ergreife die Initiative. Ich gehe diesen Schritt und werde da, wo es eigentlich gerade abwärts geht, weil das die natürliche Fließrichtung ist, etwas dagegen setzen und die Initiative ergreifen. Was wäre, wenn tatsächlich jeder von uns in den nächsten Wochen, in den nächsten 14 Tagen einen proaktiven Schritt macht, die Verantwortung nicht wegschiebt, sondern Initiative ergreift? Was würde sich entwickeln, wenn ich beginne, ab heute auf meinen Partner zuzugehen und Verantwortung für die Entwicklung unserer Beziehung zu nehmen? Wie könnte sich die Atmosphäre am Ende auf meinem Arbeitsplatz entwickeln, wenn ich heute die Initiative ergreife, mit so einer Kleinigkeit wie einen Kaffee mitbringen oder mein offenes Ohr haben? Was kann sich daraus entwickeln, wenn ich einmal so mache? Was würde passieren, wenn ich heute Abend den Tatort weglasse und stattdessen mich hinsetze mit meiner Bibel und sage, Gott, lass uns 2 Stunden Zeit miteinander haben. Boah, das ist ein Riesending. Ich sage nicht, ich soll es immer haben, aber ergreif die Initiative und lass es nicht einfach so dahinlaufen und sagen, ich kann nicht anders. Das sind die Umstände. Nein, du hast Verantwortung für dein Leben und du hast von Gott etwas bekommen, die Initiative ergreifen zu können. Und ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und jetzt eine Zeit zu haben, wo du diese Lebensbereiche mal durchgehst, wo du vielleicht gemerkt hast, Gott hat mir auf die Schulter getippt. Der Heilige Geist möchte in mein Ohr hineinflüstern und sagen, ergreif hier oder da die Initiative. Zu überlegen, wie könnte dieser Bereich aussehen? Wie könnte es eigentlich sein? Was ist Gottes Vorstellung davon? Was ist die Zielrichtung? Und dann selber für dich abzuchecken, okay, was ist der kleinstmögliche Schritt? Weil die kleinen Schritte uns letztlich in genau diese Richtung bringen. Und den verbindlich festzumachen. Vielleicht sagst du es deinem Hauskreis, den du nächste Woche triffst, deinem Partner oder gleich demjenigen, der neben dir sitzt. Das ist mein Schritt, den will ich gehen. Gott, ich bitte dich darum, dass du zu uns sprichst. Ich bitte dich, dass du uns die Lebensbereiche aufzeigst, wo du dir die Initiative von uns wünschst. Wo du sagst, du sitzt nicht in diesem Käfig, sondern du hast Möglichkeiten zu agieren und die Initiative zu ergreifen. Ich bitte dich, dass du uns klar zeigst, was der nächste Schritt ist, was wir tun sollen. Und ich danke dir dafür, dass du uns geschaffen hast als Menschen, die die Initiative ergreifen können, die sich nicht von den Umständen des Lebens so beeinflussen möchten, dass nichts mehr möglich ist und dass wir die Möglichkeit haben, aktiv zu sein.